Hallo, herzlich willkommen, Hallöchen, zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format, wo ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche treffe, den ich vorher entweder gar nicht kenne oder nur so ein bisschen und mir dann gedacht habe, Mensch, wäre doch richtig schön, mich mit der Person mal hinzusetzen und mal so ein kleines Bläuschen zu halten. Und diese Woche ist die Wahl getroffen auf eine Person, die ich schon lange, lange im Blick hatte, aber die immer mir sehr fern war. Ich habe die nie persönlich kennengelernt, aber immer gedacht, Mensch, das wäre doch mal cool. Das würde mich sehr interessieren. Und diese Person ist Jörg Langer. Jörg Langer, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich. Wenn nicht, hier ein kurzer Mini-Abriss-Skizze-Profil, was auch immer, wer dieser Mensch ist. Er ist seit Anfang der 1990er Jahre schon Spielejournalist, schreibt über Videospiele, damals bei der PC Players. Später hat er 97 die GameStar gegründet. Das ist ein Spielemagazin, das heute zu den größten Spielemagazinen Deutschlands gehört. Und dann 2005 hat er gesagt, so, ich mache das Ganze nochmal von vorne, um es mal kurz verkürzt zusammenzufassen. Und er hat nochmal ein neues Magazin gegründet, und zwar Gamers Global. Und dort ist er bis heute als Chefredakteur und eben als Gründer tätig. Und ich habe ihn mir eingeladen, um mit ihm mal zu sprechen. Allerdings nicht über diese ganzen biografischen Eckpunkte, die Menschen, die sich dafür interessieren, eh schon in- und auswendig kennen. Mich hat vielmehr interessiert, wie geht's eigentlich Jörg Langer heute? Was bewegt ihn gerade so? Was beschäftigt ihn gerade in seinem Alltag? Wie denkt er über die Herausforderungen, denen er sich mit Gamers Global eigentlich im Grunde jeden Tag stellen muss? Was ich damit meine, werde ich in der Folge erklären. Und dies und das, und daraus hat sich ein, finde ich, wunderbares Gespräch ergeben, das mich wirklich sehr gefreut hat, dass ich die Gelegenheit hatte, es zu führen. Ich war tatsächlich auch etwas aufgeregt. Wie gesagt, die Aufregung ist immer am größten bei den Menschen, die ich vorher noch gar nicht kannte und wo ich sehr gespannt war, wie sich dieses Gespräch dann entwickeln wird. Und ich muss sagen, es hat sich sehr gut entwickelt. Mir hat das gut gefallen. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, damit sage ich ja eigentlich schon das Schlüsselwort Spaß. Genau das wünsche ich euch nämlich mit dieser Folge. Wenn ihr euch denkt, Mensch, das ist ja hier eine coole Sache, da ist dieser freie Journalist, der trifft jede Woche Menschen. Das möchte ich unterstützen, das könnt ihr tun. Es gibt eine Steady-Kampagne für Okay Cool. Dort könnt ihr einen kleinen Groschen in den Hut werfen und dieses Projekt unterstützen. Und ganz nebenbei erhaltet ihr Zugriff auf ein Pile of Shame-Format, in dem ich jeden Monat ein Spiel nachhole, von dem die Welt behauptet, man sollte es mal nachholen. In der ersten Ausgabe war es Firewatch. Die nächste Ausgabe steht auch schon fest, will ich natürlich nicht verraten. Lohnt sich, aber ich freue mich sehr drauf. Ja, genau. Also, und auch wenn ihr sagt wollt, nö, der Taler, der sitzt nicht so locker, das macht gar nichts. Hauptsache, ihr habt Spaß mit dieser Folge. Empfehlt das gerne weiter. Schmeißt Sternchen bei iTunes rein, wohin ihr wollt. Ich würde sagen, ich mache die Bühne frei und gebe sie mir direkt wieder. Vergangenheitsdom, wie er mit Jörg Langer über alles Mögliche gesprochen hat. Viel Spaß. Ich habe übrigens, ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde es ganz fantastisch, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Da muss ich auch gleich mal ganz neugierig fragen, also warum eigentlich? Weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich von dir eine sehr freundliche, im Idealfall Absage bekomme, weil einfach viel zu tun. Du bist so in einer Reihe von Gästen bei mir, die ich sehr früh mir schon überlegt habe, die ich gerne mal sprechen möchte, aber noch nie persönlich kennengelernt habe. Und alle aus dieser Reihe haben mir bisher weder geantwortet noch irgendwie eine Zusage signalisiert. Und du bist der erste Mensch aus dieser Reihe, von diesen sehr fernen Menschen von mir. Wie kommt das denn? Also ich muss mein Erstaunen direkt loswerden.
Ja, ich bin vielleicht der Unwichtigste und die wollen dann das Mikrofon, hallo, mich gibt's und so. Nö, du, also kein besonderer Grund. Also ich habe mich halt kurz informiert, was du eigentlich so machst und das ist schön und dann, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis dann wirklich der Termin geklappt hat jetzt, aber
ja, das stimmt.
Gottes Willen, also ich bin kein Mensch mit Allüren oder sowas und so schwer beschäftigt, mein Gott, dann gehe ich halt mal eine Stunde später nach Hause.
Ich habe aber auch eh den Eindruck, dass dieser ganze Podcast-Kram in ein Mikrofon reinsprechen ohnehin was ist, was dir Spaß macht, oder? Also du machst es ja an vielen Stellen, an vielen Outlets, sage ich mal, und du wirkst nie gequält. Also du wirkst so, als würde dir das wirklich Spaß machen.
Wirklich, selbst wenn ich mit Heinrich Lehnhardt wöchentlich unseren Spieleveteran-Podcast mache, da kann ich mich echt gut verstehen. Nein, also das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also Podcasts haben wir wirklich sehr früh mit dem Spieleveteran angefangen. Es war eine Idee von Heinrich und dann waren wir halt so eine Vierer-, später Fünfer-Truppe. Das ging doch einige Jahre. schon bevor so Podcasten über Spiele richtig modern wurde. Es war allerdings überhaupt nicht so diszipliniert. Das heißt, man hat so angestrebt, einmal im Monat sich zu treffen. Und es konnte noch mal 6 Wochen Pause sein. Und mit Gamers Global haben wir dann sehr früh den Montagmorgen-Podcast gemacht. Das ist einfach so eine Vorschau auf die Woche. War mal als so, ja, Programmvorschau von 15 Minuten geplant. Wurde dann schnell, wie es halt so ist bei Podcasts, zu so einer 30 bis 40 Minuten Geschichte. Aber dabei belassen wir es auch. Und dann haben wir irgendwann noch unseren Woschka gemacht, den Wochenschlusscast, wo wir so ein bisschen die Themen versuchen, der Woche Revue passieren zu lassen. Und nicht nur so eine reine Inhaltsangabe machen, sondern so ein bisschen, ja, was denken wir denn drüber oder gibt's neue Entwicklungen? Das klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber das ist im Prinzip alles. Also ich in einer normalen Woche komme ich auf 3 Podcasts, aber die sind nicht so unglaublich lang.
Ich hab mal in einen der ältesten aus Interesse Spieleveteran-Podcasts reingehört, die quasi noch am Netz sind. Und ich fand es war eine richtig schöne Reise in die Vergangenheit, in die Produktionsvergangenheit der Podcast von vor, weiß ich gar nicht, wann war die erste Folge oder wann ging es so los etwa?
Oh, das müssten so vor 6, 7 Jahren gewesen sein. Ja. Das ist schon relativ lange her.
Nein,
um Gottes Willen, die Zeit vergeht viel zu schnell. Nein, nein, das ist ja ungefähr mit Gamers Global gestartet, kurz vor Gamers Global. Dann müssen es über 11 Jahre jetzt sein.
Ach du liebe Zeit.
Ja.
Ich habe verfehlt, mir die Zahl aufzuschreiben. Ich wusste nur, es ist sehr lange her.
Also wir sind jetzt gerade bei 182, das kann ich dir sagen. Allerdings, ja. Früher war er halt sehr unregelmäßig. Und dass er jetzt einmal pro Woche kommt, also 4-mal im Monat, das ist erst seit Jahresanfang ungefähr der Fall. Also 2020.
Worauf ich da hinaus wollte, war, ich fand das so schön einfach. Das ist gar nichts, was typisch bei euch war, sondern damals einfach. Es hörte sich halt auch wirklich an, wie zu Beginn der Podcast-Welle.
Ja.
Hörte sich an, da sitzen Leute in einem Raum und zufällig hat da jemand Mikro reingekugelt, das auch nur halb offen war. Und das war einfach so sympathisch zu hören. Und wenn man guckt, wie sich das heute entwickelt hat, man kann ja heute keinen neuen Podcast starten, wenn man nicht so ein Mindestmaß an Qualität mitbringt, weil das Publikum auch mittlerweile so viel gewohnt ist.
Ja. Also gerade in Sachen Schnitt, also wir bei Gamers Global schneiden wir relativ zügig. Also das ist wirklich ein wir sehen das als Wegwerfprodukt. Also wir wollen da mit unserer Community sprechen sozusagen, Fragen beantworten und Vorschau geben oder auch was machen wir am Wochenende. Das ist alles nichts, wo wir wirklich Tage reinstecken. Also wenn wir eine Dreiviertelstunde aufnehmen, dann ist nach 1,5 Stunden der Podcast in der Regel geschnitten und kurz danach live. Aber beim Spieleveteran-Podcast fließt da wirklich Arbeit rein. Also in die 1,5 Stunden Endprodukt, da ist im Prinzip immer ein Arbeitstag drin, plus das Aufnehmen natürlich. Und das meinst du wahrscheinlich, die Tonanpassungen, das allzu häufige Schniefen oder Luftholen oder sonstige unangenehme Geräusche, die der Mensch ab 35 so von sich gibt beim Sprechen, die alle halt rausmachen und teilweise noch mit Einspielern und ein bisschen Musik und so weiter. Und prompt hast du da richtig Arbeit mit, ja. Aber wie du schon sagst, wenn man es nicht macht, dann wirkt man so wie die Spieleveteranen vor 10 Jahren. Und da waren wir eigentlich froh, wenn von 5 Leuten die knappe Mehrheit ein Mikro hatte, das irgendwie funktioniert hat.
Gab es denn da jemals, also ich kann mir fast schon die Antwort vorstellen auf die Frage, ich muss aber trotzdem fragen, kam da nicht jemals von euch jemand irgendwie auf die Idee, wir könnten das ja eigentlich auch noch häufiger machen und vielleicht dann ein Spielemagazin zum Hören draus machen? Da kamen auch andere Leute auf die Idee, hier The Pod zum Beispiel, aber auch Stay Forever. Ihr wart ja natürlich noch viel früher dran, da war das noch ein Gedankengang, der sehr weit weg war. Aber stand das eigentlich mal im Raum? Weil ihr habt ja alle Leute zusammen, die unglaublich kompetent auf dem Gebiet sind und die gerne sprechen. Im Grunde ist ja dann schon mal alles da.
So direkt gab es die Überlegung nie, nein, weil das war immer etwas, was wir quasi als Feierabend-Zusatzdings gemacht haben und erst als quasi die alte Runde sich endgültig auflöste, es ging ja dann auch nach und nach einige, der Boris Schneider ging, der Anatol Locker hatte bald keine Zeit mehr danach und dann waren im Prinzip nur noch so Roland Austenert, Lena und ich als Regelmäßige über. Und dann standen wir auch kurz davor, das Ganze dicht zu machen. Und dann haben halt Heinrich und ich gesagt, komm, lass uns das ein bisschen professioneller oder disziplinierter noch aufziehen. Und erst seitdem ist es im Prinzip mit einer wirklich festen Erscheinungsweise. Das war lange Zeit 2-mal pro Monat mit so einem Extracast ab und zu. Und wie gesagt, jetzt sind es 4. Und das andere ist, also ich kann da nicht für die anderen sprechen, Aber auch immer dran denken, außer Heinrich und mir und Roland ist aus dieser alten Runde eigentlich keiner mehr so hauptberuflich Spielejournalist. Gut, beim Winnie, der hat seinen eigenen kleinen Buchverlag, macht natürlich auch Spielethemen, aber ein Boris, ein Anatol, die sind da mittlerweile draußen. Und das hat sicherlich reingespielt. Aber für mich persönlich kann ich sagen, mir wäre das auch zu wenig. Also ich bin neugieriger Mensch. Ich bin vielfältig interessiert. Ich will schreiben. Ich will Videos schneiden. Ich will podcasten. Ich will nicht den Papierkram machen, den ich leider Gottes immer machen muss. Aber das gehört halt irgendwie dazu, wenn du halt das nicht ganz allein machst. Und insoweit, nee, stand das eigentlich nie zur Debatte. Für mich zumindest.
Ja, diese, ich sag mal, Mediendiversität, das ist auch was mir auch selber immer sehr wichtig war bei Okay Cool, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, nur Podcast reicht mir nicht, deswegen Texte, die schreibe ich auch immer sehr, sehr gerne und mache ich jetzt auch schon seit einigen Jahren und das geht eigentlich nicht ohne. Aber du hast ein perfektes Stichwort mir geliefert zu etwas, was ich jetzt schon die ganze Zeit auf meinem Zettel hier stehen habe, überlegt habe, Mensch, wie kommen wir denn dahin? Weil wir sind komplett anders eingestiegen, als ich es mir eigentlich in meiner Traumwelt vorgemalt habe. Aber ist egal, weil jetzt kommen wir dahin. Ich wollte nämlich darauf hinaus, wie ich eigentlich über dich gestolpert bin. Denn man sollte ja meinen, Jörg Langer, den kennt man, der hat schon eine lange Karriere hinter sich in der Welt der Spiele, der war in vielen Positionen unterwegs, die sehr gut sichtbar waren, den kennt man. Aber ich kenne dich von einem Ort, glaube ich, bei dem ich ein bisschen zu der Minderheit gehöre, und zwar von einem ganz bestimmten Text. Ich muss es mal dramatisch kurz aufbauen, nicht, dass ich das jetzt hier unterverkaufe. Es war nämlich so, 2014 bin ich in die Spiele-Journalismus-Welt gekommen mit meiner ersten Festanstellung als Redakteur. Und dann saß ich da an meinem Schreibtisch und meine neuen Kolleginnen und Kollegen, die schoben mir nach der zweiten Stunde oder so einen Link zu einer Kolumne, die frisch erschienen war, und sagten, Mensch, guck mal, liest du das mal durch, das ist richtig hart, was da geschrieben wird, die knallt richtig rein, wenn du das durchliest, da fliegen dir die Ohren raus, du musst kurz aufstehen und frische Luft schnappen, so. Und dann klickte ich das an und dann war das eine neue Ausgabe deiner Kolumne von Langer Lästert bei Gamers Global mit dem Titel Indie-Kuschler. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Das war ein Text, der sich drehte um das Phänomen der Indie-Kuschler, wie du es beschrieben hast. Also Menschen, die Indies uneingeschränkt, unreflektiert einfach nur deswegen mögen, weil sie Indies sind. Du hast dann da einen kleinen Psychotest angeboten, also natürlich auch mit so einem Augenzwinkern. Ich habe mir da mal zwei Fragen rausgeschrieben. Zum einen, findest du Konzerne wie EA grundsätzlich scheiße? Also da kann man ja noch eine Antwort finden. Aber dann die nächste Frage, kann ein Indie-Entwickler auch die ältesten Ideen klauen und grafisch minderwertig aufbereiten und du findest das Resultat immer noch ziemlich gut? Dann bist du ein Indie-Kuschler. Und ich mir schon dachte, holla die Waldfee. Also keine Ahnung, wer das ist, Jörg Langer, nie gehört, obwohl ich auch schon zu diesen Menschen gehöre, die als Teenager schon Spielzeitschriften gelesen habe. Wer ist das denn? Und dann habe ich das mal so nachverfolgt und so bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden als Person.
Dann habe ich ja noch Glück gehabt mit der Kolumne. Ich habe da einige bösere geschrieben. Die war ja noch ganz gutwillig, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, das Langer lästert war eine schöne Kolumnenserie, wo ich mir auch so ein bisschen den Frust über die Intoleranz letzten Endes von sogenannten Spiele-Elite-Fans immer wieder von der Seele geschrieben habe. Aber das ist dann irgendwann zu einem Ende gekommen, weil ich mich da dann irgendwann wiederholt habe. Dann war es nicht mehr spannend für mich. Aber es ist schön. Ach, ich habe es mittlerweile auf der eigenen Webseite gefunden. Da gab es auch eine Audiospur. Wahrscheinlich warst du zu faul zum Lesen, hast dir es vorlesen lassen.
Nee, ja, guck mal hier, so schlecht kennst du mich nämlich. Pass mal auf, ich habe nämlich den Text gelesen und mir gedacht, so Mensch, und dann wird auch noch eine Audiospur angeboten in einer Welt, lange bevor ich das Wort Podcast überhaupt kannte, dachte mir, da hörst du mal rein, um direkt mal auch eine Stimme mit dieser Schriftsprache zu verbinden, und so war das nämlich. Aber das ist nämlich sehr gut, dass du sagst, weil ich habe dann nämlich mal heute in der Vorbereitung auf das Gespräch dann nochmal nachgeguckt und gesehen, dass dann, wie du es ja auch selber schon gesagt hast, diese Kolumne dann so allmählich ausgelaufen ist. Also dieser Indie-Kuschler-Text, der war von 2014, der heute aktuellste Text, der ist vom 13.10.2019, da hast du über Seehofer geschrieben, wie er da seine seltsamen Aussagen über Gamer losgeworden ist. Und davor, also vor dieser 13.10.2019-Kolumne, hast du am 5.11.2017 über Lootboxen geschrieben. Und du hast ja eben schon gesagt, so ein Grund dafür scheint zu sein, dass du dich so gefühlt hast, würdest du dich wiederholen. Was ich mir von der Außenperspektive gedacht habe, war, na, vielleicht hat er auch einfach so ein bisschen, also wenn man es böse sagen möchte, und ich hoffe, du verzeihst mir das, so diesen heiligen Zorn verloren. So dieses so, ich setze mich da jetzt hin, ich sehe ein Problem, das zumindest für mich existiert, vielleicht auch für viele andere Menschen, und da schreibe ich jetzt mal eine richtig harte Kolumne drüber. Ist das auch ein Teil des Grunds, dass das irgendwie verloren gegangen ist oder du das abgelegt hast?
Also verloren gegangen, glaube ich nicht. Ich kann mich schon noch sehr über Dinge aufregen, aber das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Analyse und sollte dir eigentlich den Weg weisen in deine nächste Karriere der Psychoanalyse. Ich glaube, also ich habe irgendwann auch für mich gesagt, nee, komm, also weil es ging da auch oft um, ich muss ein bisschen ausholen.
Ja,
Also
gerne.
Gamers Global ist gestartet 2009 mit der Prämisse, dass jedermann dort kommentieren und mitmachen kann. Und allein kommentieren ist schon damals total ungewöhnlich gewesen, weil normalerweise musst du dich in einem Forum anmelden, wenn du was schreiben willst. Und das hat dazu geführt, dass wir teils sehr lebhafte Diskussionen hatten und das auch bei so bestimmten bei, ja, an Brennpunkten nennen wir sie mal, wir finden Dark Souls nicht gut oder, also nicht richtig gut, oder wir finden Alien Isolation nicht richtig gut, wo es dann schon ein bisschen eingeschlagen hat, so in Sachen, dass halt dann aus dem anonymen Internet die Leute zu uns kamen und ihre vielleicht nicht immer ganz netten Kommentare hinterlassen haben. Und das habe ich dann teilweise in diesen Langer Lästerts aufgegriffen. Und das war nicht das Einzige, was ich ja gemacht habe. Ich habe auch über, keine Ahnung, ja, teilweise über Firmen gelästert, aber ich habe eigentlich mehr über bestimmte Usergruppen gelästert. Und ich kann dir sagen, ich habe da nichts von meiner Angriffslust verloren, weil ich nichts schlimmer finde als Fanboys, die quasi ja nur die eigene Meinung und die eigene Begeisterung kennen und wer auf sachliche oder auch emotionale andere Szenarien auch nur hinzuweisen droht, der wird halt untergebuttert. Und das kann ich echt nicht, diese Intoleranz und dieses Dumme daran. Und das hat halt immer wieder so die Kolumbe füllt. Und teilweise ging es auch wirklich nicht sehr nett her und wurde dann auch persönlich in meine Richtung teilweise. Und das habe ich da auch so ein bisschen kathartisch verarbeitet. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf. Und mittlerweile, das ist so seit 3, 4 Jahren, glaube ich schon, kannst du auch auf Gamers Global nicht mehr einfach so kommentieren. Also, du kannst kommentieren, wenn du dich anmeldest natürlich, du kannst auch kommentieren, wenn du so ein Capture hinter dir lässt. Aber du kannst nicht wie früher einfach schreiben und das erscheint sofort. Das musst du mal vorstellen auch. Also bei uns konnte irgendein Mensch, der seines Lebens nicht sehr glücklich war, nachts um 3 Beleidigungen schreiben. Und wir hatten natürlich dann Wortfilter und alles, was so mit Jörg, Körpergrößen und so weiter zu tun hatte, war dann schon mal erstmal in der Moderation. Aber das war natürlich auch ein Spaß für diese Leute, da dann durchzukommen. Und auf dieses ganze Thema hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Und da gehörte irgendwie auch die Langer Lästert-Kolumne dazu.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, die Reaktion dann darauf. Aber trotzdem muss ich nochmal fragen, das fühlt sich das dann nicht schon so an, als würde man da auch wirklich was aufgeben? Weil, also ich komme auf diese Frage, weil ich sehe da bei mir selber so eine gewisse Parallele. Ich habe, was so diesen roten Faden ein bisschen fortführt, nach diesem Job, den ich da hatte, als ich da auf dieses Langer Lästert gestoßen bin, habe ich mit zwei Freunden und einer Freundin, die Ray Grimm übrigens, die heute auch bei der GamePro noch die Chefredakteurin ist, die haben ein neues Spielemagazin aufgezogen, Games Pilot hieß das, und da wurde ich dann kurz nach Launch dazugezogen. Und das war eine Seite, die extrem meinungsstark war. Also da aus jeder Zeile floss eine Meinung, die, also manchmal war die auch ein bisschen seltsam, auch, also natürlich auch eigene Texte, die von mir da kamen, aber die war immer sehr emotional. Und das ist ja auch erstmal nichts Verkehrtes. Und da habe ich auch das Phänomen bei mir beobachtet. Ich habe mich da voller Inbrunst und Begeisterung in jeden Schützengraben geworfen, den ich nur entdeckt habe. Und zur Not habe ich einfach selber eingegraben. Also daran sollte es nicht scheitern, und habe dann da Kolumnen geschrieben und mit Worten um mich geworfen. Und oft ging es um Themen, die mir auch wirklich wichtig waren. Aber da habe ich über die Zeit gemerkt, das kostet mich wirklich Kraft auch. Also Überraschung, wenn da Leute sowas lesen und nicht der eigenen Meinung Anteil werden, dann sind die manchmal wütend, dann schreiben die böse Dinge und dann kriegst du das alles ab. Und irgendwann merkst du, das macht was mit dir und das macht dich ein bisschen verbitterter, das macht dich ein bisschen trauriger, das nimmt dir ein bisschen die Kraft, und habe das dann auch für mich persönlich so ein bisschen zurückgefahren. Und trotzdem denke ich so in der Rückschau, da hat mir was gefehlt, weil man dieses Ventil zumacht, weil man merkt, man kommt nicht damit klar so richtig. Das klingt so ein bisschen entmächtigend, aber man kommt nicht so richtig damit klar mit dem Feedback, was man da bekommt. Das ist einfach too much, das ist einfach, das macht was mit einem. Und deswegen die Frage nochmal zu dir rüber. Merkst du da auch, dass du da was aufgegeben hast, was dir eigentlich wichtig war, oder war das gar nicht so wichtig alles?
Doch, das war mir da schon wichtig, aber wie mit vielen Dingen, wenn man sich da ein bisschen davon löst, dann ist es auch nicht mehr so wichtig. Also meine rechthaberische Ader kann ich wirklich in genügend Podcasts, in Meinungsartikeln nach wie vor, in Tests und Co. ausleben. Also nee, ich hätte, also bei Langer Lester wäre es dahin gegangen, dass ich mich künstlich aufgeregt hätte. Und ich versuche bei dem, was ich mache, authentisch zu sein und keine Sau durchs Dorf zu treiben, die ich nicht wirklich quasi auch sehen kann und anfassen kann. Und das hat also vor allem wirklich damit zu tun, dass ich mit dem Thema so ein bisschen abgeschlossen habe.
Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, ich weiß nicht, in deinem Nachtschränkchen eine kleine Liste liegt mit Themen, wenn es Langer Lästert noch aktiv gäbe, über die du dich gerne mal stürzt.
Nee, 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 also überhaupt nicht.
Gar kein Themenbedarf mehr für diese Kolumne, die du im Hinterkopf mit dir rumschlägst, wo du denkst, so Mensch, hätte ich das jetzt gerade, würde ich darüber auf jeden Fall schreiben im Jahr 2020.
Nee, wirklich nicht. Also wie gesagt, ich kann mich ja an vielen anderen Stellen ausleben.
Ja.
Wenn du jetzt fragst, ob ich ein Format vermisse, wo ich besonders pointiert schreibe, das ist
Ja.
vielleicht was anderes. Da mag vielleicht auch eher Faulheit dahinter stecken, weil was viele Leute auch nicht so ganz verstehen können, ist, gerade wenn so Texte so aus der Seele runtergeschrieben wirken, steckt dann so im Detail und im Feilen teilweise doch erstaunlich viel Zeit. Und wie du sagst, dann auch in der Nachbereitung, wenn du 1000 Comments kriegst und 10% davon würden dich gerne irgendwie zumindest verbal killen.
Ja, vor allem die Nachbereitung. Auch da erinnere ich mich, was die Ray mir damals beigebracht hat, dass ich solche Texte vor allem, die sehr meinungsgetrieben sind, sehr emotional sind, immer auch mit dem Auge eines Menschen lesen soll, der mir nichts Gutes will, der wirklich in einem Text aktiv nach Lücken sucht, nach Schwachstellen. Und das gibt dem Ganzen natürlich erstmal, das lässt den Text gewinnen, weil dann wird er nochmal besser. Aber das kostet Zeit. Also dann nochmal sich hinzusetzen und zu denken, Mensch, und am Ende sagt dann noch jemand im Internet, Mensch, das hast du ja einfach so rausgerotzt, wo du denkst, oh mein Gott, ich habe Stunden da reingeschrieben. Steckt und das wirkt so, als wäre es rausgerotzt worden. Ja, aber Gamers Global ist ein gutes Stichwort. Da gibt es nämlich auch etwas, was ich unbedingt mal fragen möchte, jetzt wo ich die Gelegenheit habe. Ich habe über die letzten Jahre und Monate immer wieder mitverfolgt, wie sich Gamers Global verändert hat. Das ist ja ein Wandel, offiziell ja ein Relaunch dieser Seite, der also frappierend ist. Du hast ihn ja auch ziemlich transparent dokumentiert, immer wieder in Podcasts über die Jahre. Du warst bei Auf ein Bier zweimal zu Gast und hast da bei André Peschko und Jochen Gebauer sehr transparent auch über deine Wünsche für Gamers Global gesprochen und deine Ziele, da war das alles noch mitten in dieser Umwälzungsphase. Und jetzt hat sich da ja eine ganze Menge getan. Also ihr macht wesentlich mehr Videos als früher, die Tests sind kürzer geworden, beziehungsweise eigentlich vor allem auf dem Videobereich ausgebreitet. Es gibt seit kurzem einen Let's Play-Kanal, einen eigenen. Wenn du da so drauf guckst und mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was du da alles in den letzten Jahren an Arbeit reingesteckt hast, allein in diesen Wandel. Bist du da so zufrieden oder schleicht sich da ein Gefühl ein von, ach, also wir sind noch nicht da, wo wir hingehen wollen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also nee, also ein Gefühl, nee, also auf gar keinen Fall so nachträgliche Enttäuschung mit der Arbeit oder so. Weil umgekehrt, glaube ich, ist dieses, dass wir so alle 2 Jahre doch was Mittelgroßes auf der Website ändern, führt dazu, da hat dazu geführt, dass ich das überhaupt noch machen möchte, weil sonst wäre mir, glaube ich, schon längst langweilig. Also ja, nee, es wäre natürlich schöner, wenn nicht etliche dieser Änderungen einfach aus der nackten Not gekommen wären, weil wir haben es einfach als, ich nenne uns mal, was wir sind, als Spartenkanal, der halt keine wirklich große Reichweite hat im Vergleich zu einer GameStar.de oder irgendwie diesen verbliebenen großen Spiele-Websites. Haben wir es natürlich schon sehr schwer, genügend Geld einzunehmen. Das thematisiere ich ja auch immer wieder auf der Webseite. Und wir haben das Glück, dass wir eine unglaublich engagierte Kern-Community haben, die uns nicht nur mit frohen Worten und Likes, sondern auch mit echter Währung unterstützt. Also sonst gäbe es uns auch nicht. Das hat allerdings ein bisschen dazu geführt, dass über die Jahre immer mehr Dinge, die früher frei waren, abgeschaltet worden sind oder hinter einer Paywall verschwunden sind oder, wie du schon beobachtet hast, die Tests wurden tendenziell kürzer. Wir machen immer noch auch große reine Texttests, aber in der Regel sind es jetzt Videotests, wo der Text, naja, vielleicht ein Drittel oder so des Gesamtkunstwerks ausmacht, wenn nicht weniger. So von der Mühe, die reinfließt, von der Zeit, die du dich dann als Rezipient damit auch beschäftigen kannst. Und das ist halt aus der Not herausgekommen, dass ich einfach gesehen habe, wir nehmen nicht genug Geld ein. Die Werbung geht immer weiter runter. Die Adblocker-Nutzung nimmt zu. Und gleichzeitig habe ich eine Reihe von Leuten, die uns ein Abo bezahlt. Und dann war natürlich der Gedanke naheliegend, dieses Abo immer weiter zu steigern. Wir nennen das GameStar Premium. Und die kostenfreien Inhalte runterzufahren. Und natürlich hat das dann wiederum Auswirkungen. Und da sind mir längst nicht alle Auswirkungen recht. Also das ist ja klar. Jeder, der schreibt oder publiziert, der will doch von möglichst vielen Leuten wahrgenommen werden und gelesen und kritisiert und gelobt werden. Also wer irgendwie in diesem Beruf arbeitet und das nicht hat, der muss mir echt mal erklären, warum er es dann macht. Also ob er sich vielleicht einer höheren Wahrheit verpflichtet fühlt, dem höheren Wesen oder sowas, weil du willst doch gelesen werden und gehört und gesehen. Und also das ist eine negative Entwicklung und da wollen wir es auch ein bisschen wieder gegensteuern, um nicht ja, letztlich zu einem Gamers Global Elite Club zu werden, wo man gar nichts mehr von sieht. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht so toll finde, die ich aber nicht wirklich freiwillig gemacht habe, weil die Alternative wäre, glaube ich, gewesen, dass wir schon vor Jahren ja, hätten aufhören müssen.
Mhm. Also das ist sowieso, ich bin da, also ich kann es gar nicht anders sagen, ich bin da echt erstaunt und auch gewissermaßen beeindruckt zu sehen, dass es das einfach, dass es immer noch Gamers Global gibt, weil wenn man diese ganzen Podcasts auch noch vor einigen Jahren mitverfolgt, wo du auch mal über Interna gesprochen hast, über Zahlen, die erreicht werden müssen, über Anzeigen, die wegfallen, man hörte es dir auch damals, finde ich, sehr an, dass es einfach, klar, eine super Belastung war und dass du da nicht irgendwann mal aufgestanden bist und gesagt hast, nee, ich fahre heute nicht ins Büro, ich nehme das Ding vom Netz, ich habe keinen Bock mehr. Das, also um es mal ganz flach zu sagen, ich finde das wirklich beeindruckend einfach.
Ja, aber dafür gibt mir es viel zu viel Spaß. Also ja. A, sehe ich mich da durchaus in der Verantwortung den Mitarbeitern und auch der Community gegenüber, das nicht vergessen, dass Gamers Global ja von ganz vielen Leuten aus der Community mitgestaltet worden ist. Mhm. Also mit aktiver Arbeit, mit ihren Comments, mit Ideen. Und irgendwie fände ich das, ohne einen wirklich guten Grund, das dicht zu machen, empfände ich eigentlich als Verrat irgendwie. Also könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und das macht mir persönlich immer noch viel mehr Spaß, als dass es mich frustet. Mhm. Also, ja.
Also, ja, ich will da jetzt nicht so draufhauen, aber das sind alles so Dinge, die mir da in den Kopf kommen und dass ich unbedingt mal nachhaken muss, wenn wir gerade bei dem Thema Frust und Motivation sind. Da bei euch entstehen Formate immer wieder und auch Videos vor allem gerade in letzter Zeit. Da merkt man, da ist Aufwand drin, da steht ein Konzept dahinter, da wurde viel reingebuttert. Jetzt ganz kürzlich die Doku von dir zur GDC, die aufwendig gemacht wurde, wo du viele Gespräche geführt hast mit Entwicklerinnen und Entwicklern. Die ganzen Japan-Sachen, in der Vergangenheit gab es eine Doku über euren Büroalltag. All diese Dinge und auch dieses Format Hauptmenü, in dem ihr mehrere Formate ja eigentlich zu einem ultimativen Superformat kombiniert habt, von Tests zu Videokolumnen, zu allem möglichen, zu News. Und wenn man dann merkt, all das kommt nicht so an, wie man sich das erhofft hat, auch da muss ich mich wieder fragen, sitzt man dann nicht vor dem PC und denkt sich, warum mache ich das eigentlich noch, weil all diese Dinge, oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die blieben ja hinter den Erwartungen eigentlich zurück, die haben nicht diesen Impact erreicht, den man sich da versprochen hat.
Ja und nein, also bei Hauptmenü, da stimme ich dir zu. Ich glaube, da war aber das Problem, so eine Art Spieleshow kannst du im Prinzip nur machen, wenn die Leute dich schon als Spieleshow wahrnehmen, so Richtung Game One oder so, und die Bekanntheit schon haben und dann ist man bereit, sich das anzugucken. Ich glaube, wenn da jemand, der jetzt auch nicht so bekannt ist als Gamers Global, jetzt ein neues Format macht, das bemerken die meisten gar nicht. Und dann will man sich das angucken, dann ist es auch schlecht zu bewerben, in Anführungszeichen. Also wie findest du auf YouTube ein Video, in dem es über 5 ganz verschiedene Spiele geht und noch einen mehr oder weniger lustigen gespielten Video-Gag am Ende und noch irgendeine Kolumne? Das kriegst du schlichtweg nicht, in Anführungszeichen, vermarktet. Und insoweit, also über Hauptmenü bin ich schon sehr enttäuscht, weil ich fand das überwiegend echt gut, was wir da gemacht haben. Aber der Aufwand war dafür viel zu groß. Die Japan-Dokus, die du erwähnst, waren ein voller Erfolg. Also du darfst nicht vergessen, dass wir solche Sachen crowdfunden. Ja. Und mit den letzten Japan-Dokus, das war eine Serie von dann 16 Dokus, die haben viel Arbeit gemacht, die haben aber auch über 30.000 Euro reingebracht. Also das sind Summen, die für uns als kleine Webseite durchaus im Jahr auftauchen und die einem sehr fehlen, wenn man sie in einem Corona-Jahr zum Beispiel nicht erzielen kann. Und also die Japan-Dokus sind klasse, die GDC-Doku ist es so ein Sonderfall. Da habe ich wirklich, die haben auch erstmal ihr Geld theoretisch reingebracht. Ich glaube, da stehen wir jetzt so bei 11.000 Euro oder so. Das heißt, so die technischen Kosten, Reisekosten und so, das ist alles drin. Aber nicht die immense Arbeitszeit, die ich da persönlich reingesteckt habe. Also die hat mir quasi keiner bezahlt. Und dann bin ich natürlich extrem enttäuscht, wenn... Das ist ja nicht über die GDC, das ist über die Geschichte der GDC. Ich bin da in San Francisco, in San Jose, in Oregon rumgetigert. Ich habe da wirklich mit einigen Ikonen der Spielentwicklerszene gesprochen und ich glaube auch sinnvoll gesprochen. Und ich finde auch, dass die Doku wirklich einen ganz guten Lauf hat, weil sie so auf so den Mitten-Highlight hinläuft, wo sich der Gründer der GDC, der Chris Crawford, wirklich auch so seelenentblößt, wo man eben wirklich ganz tief auf die Seele gucken kann. Und dann geht's weiter mit Business as usual, weil die Messe oder die Konferenz ging ja weiter als weltgrößte Entwicklermesse im Spielebereich und wurde dann erst richtig groß. Und dann sieht man auch noch die heutigen Entwickler, die ganz begeistert sind und das ganz toll finden und so weiter. Also ich bin da wirklich stolz drauf. Ich habe da auch viel gelernt. Ich bin ja jetzt kein gelernter Cutter oder Videomacher. Habe auch viele Fehler gemacht und wenn ich dereinst mal wieder nach Japan kann, wird das Wissen natürlich gleich wieder angewandt für die nächsten Dokus. Und insoweit finde ich das auf der professionellen Ebene für mich wirklich bereichernd, gerade diese GDC-Doku, die es übrigens kostenlos zu gucken gibt. Vielleicht willst du ja nett sein und auf die deutsche Version linken oder so.
Das ist natürlich schon vorbereitet, na klar. Die Leute sollen ja nachvollziehen können, worüber wir hier sprechen.
Und dann kann es sich ja jeder anschauen, weil es, ja, und was ich dann halt schade finde, ist, dass es so wenig Abrufe kriegt, was aber letzten Endes zeigt, dass es richtige Spieleblicker, die nach sowas auch suchen würden. Also Leute, die jetzt nicht nur Spiele mögen, sondern auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchten, die auch vielleicht einen Sinn für die Historie, für die Tradition haben, dass es da einfach gar nicht so viele gibt. Ich habe natürlich, als die englische Fassung dann auch mit Verspätung wegen Corona tatsächlich dann auch irgendwann noch fertig wurde, vor einem Monat oder zwei, habe ich natürlich dann das auch nochmal den Leuten geschickt, die da mitgemacht haben. Mhm. Und die waren begeistert, die haben das in ihren Facebook-Gruppen geteilt und kamen auch binnen von 10 oder 12 Stunden kamen 1.000 Leute auf das Video. Und danach hast du richtig gesehen, wie es abgebrochen ist. Dann hatten quasi die mit ihren Freunden das angeguckt. Mhm. Und darüber hinaus hat es keinen Menschen interessiert. Aber damit muss man leben und das trifft uns ja im Kleinen auch bei unseren Testvideos. Da gibt es manche, die laufen super, die haben dann bei uns ihre schönen Abrufe und dann nochmal, keine Ahnung, was ist denn für uns gut? Ja, so alles ab 10.000 auf YouTube schaffen sie dann und dann sind wir echt happy. Und dann gibt's, da kann ich mich aus dem letzten Jahr an Fire Emblem Three Houses erinnern, wo ich ein mondänes, aufwendiges Testvideo gemacht habe. Ich glaube 15 oder 20 Minuten lang und wirklich, weißt du, durchgespielt und alle möglichen Aspekte vorgestellt. Und das Ding hat keinen Menschen da draußen interessiert. Also ich müsste es mal gucken, aber wenn das heute 8.000 Abrufe hat, dann sind es doppelt so viel wie damals. Und sowas tut dann echt in der Seele weh. Und dann denke ich mir schon, oh Gott, hey, wärst du noch bei GameStar, würdest du die 100-fache Menge da erreichen. Das ist...
Ja, in dem, was du da erzählt hast, da schwangen ja eigentlich zwei Gründe mit, von denen du glaubst, warum speziell dieses eine Video, diese Dokumentation über die Geschichte der GDC nicht so ihr Publikum gefunden hat, wie es sein sollte. Also du hast ja vor allem gesagt, in einem Nebensatz, es scheint nicht diese Zielgruppe zu geben, die sich für diese geschichtlichen Aspekte interessiert. Aber dann hinten dran hast du jetzt noch dran gehängt, wenn man bei der GameStar wäre, die haben eine größere Reichweite, dann würde das schon seine Zielgruppe finden.
Achso, also, das habe ich jetzt speziell für Fire Emblem.
Ach so, ja. Okay, gut. Ich weiß nicht,
also bei der GDC-Doku war die GameStar sogar so nett und hat da per News drauf verwiesen und da kamen, glaube ich, 300 Leute oder so. Also das ist wirklich das ist so ein Thema, das ist wie so französischer Autorenfilm, aber nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern mit gar keinen Farben und gar keinen Schattierungen und nachts um 3 gesendet. Also es ist wirklich, das ist Kassengift aus irgendeinem Grund. Und die Doku ist echt super. Klar, es reden viele Leute, aber ich finde, man erfährt was. Es gibt auch ein paar schöne Bilder. Also ich denke, daran liegt es nicht, sondern einfach, dass das halt da kein Mensch interessiert das. Das hätte Chancen, wenn es ein großer Videokanal bringen würde, der halt auch Spieler als Zielgruppe hat. Dann hätte sowas Chancen. Aber aus sich heraus, da müsste der Videotitel lauten, nackte Entwicklerinnen foltern weiße alte Männer. Und dann hätte das sofort seine Abrufe. Aber das ist halt auch ein Punkt, gegen diese Art verwehre ich mich halt schon seit, weiß ich nicht, 25 oder mehr Jahren. Das ist einfach nicht mein Ding. Also das mit dem so ein bisschen überhypen und so, das mache ich nicht so gerne.
Ja, ich habe noch hier einen Gedanke, der mir kam, während ich so zugehört habe. Ist das, oder lass mich anders anfangen. Du hast ja eine lange Vergangenheit als erstmal vor allem in erster Linie Journalist in der Welt der Spiele. Also du schreibst über Spiele, du ordnest sie ein, du gibst den Wertungen und so weiter. Sehr klassischer Spielejournalismus. Und wenn man heute mal guckt, was so ein Großteil, sag ich mal, deines Arbeitstages ausmacht, der dreht sich ja auch viel um die Aufnahme von Let's Plays, um die Präsentation von Spielen und all diese Dinge. Hat dich das eigentlich mal in so einen Moment geführt, wo du dir gedacht hast, also bevor ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt aktuell von der Warhammer-Spielereihe, die du da Let's Playst als Crowdfunding-Projekt, bevor ich mir jetzt hier diese Haarpracht von dem Elfenlord da anziehe, da habe ich jetzt irgendwie Hemmung, weil du so dieses Selbstbild hast, was du ja auch bist. Ich bin erstmal in erster Linie Journalist, in zweiter Linie jetzt bin ich Unterhalter irgendwie. Siehst du da überhaupt diesen Konflikt? Gibt es da einen Konflikt für dich? War das schwer für dich, in diese Rolle zu schlüpfen? Oder dachte ich mir dann auch, kanalisierst du diese Raumschiff-Gamester-Energien von damals und denkst du, na gut, das ist ja im Grunde, da habt ihr ja auch beides gemacht.
Ja, du, also auch schon früher, das ist dann wahrscheinlich endgültig vor deiner Zeit, aber schon bei der PC Player, bei der ich ja angefangen habe, gab es die Multimedia-Leserbriefe. Also es gab auf jedem, und es gab früh eine Heft-CD auf der CD-Player, es war das erste deutsche Heft, das mit CD erschien. Und da haben wir dann auch monatlich so ein Spaßvideo gemacht mit großem Aufwand, also mit dem Boris und dem Florian Stangl und dem Heinrich Lehnhardt, und geschnitten hat es dann der Toni Schweiger, und der hat dann später auch die Raumschiff GameStar Folgen mit diesen, ja, aus heutiger Sicht völlig naiven und schlechten, aber damals wirklich ziemlich guten Trickeffekten auch gemacht. Man muss sich überlegen, wo damals so die Schnittprogramme waren. Also der hat da echt gezaubert. Das war eine riesen Gaudi. Aber deswegen mache ich heute keine Let's Plays. Und du findest, wenn du gut gräbst, also gerade in den Comments bei Gamers Global, findest du mit Sicherheit so 5 Jahre zurück, findest du diverse Comments von mir, wo du meine Verachtung, meine, das ist nicht den Dreck unter meinen Fingernägeln wert, Einstellung zu Let's Playern und Let's Plays finden kannst. Auch heute noch, das Internet vergisst ja nichts. Und da hat weniger ein Sinneswandel stattgefunden, also dass ich das jetzt für journalistische Arbeit halte, als eher die Erkenntnis gefruchtet, ja, ich bin natürlich in gewisser Weise Unterhalter, weil, sagen wir mal ehrlich, was man unter ein Spiel drunter schreibt, welche Note, das interessiert heutzutage eh kaum noch jemanden. B, ist es in der heutigen Zeit ein derartiges Überangebot von Spielewertungen, dass da deine Wertung, die vielleicht früher zu GameStar-Zeit noch irgendwie aufgefallen ist, maximal noch jemanden stört oder freut, der halt emotionale tiefen Konflikte mit diesem Spiel hat, in positiver oder negativer Hinsicht. Die stürzen sich dann drauf, entweder affirmativ, ja, super, endlich sagt's mal einer, Alien Isolation ist halt Dreck. Oder eben, um sich dran zu reiben. Was, Alien Isolation ist das genialste Spiel ever und ihr schreibt ja irgendwas, die KI würde betrügen? Nein, alles simuliert. Und das kannst du aber auch ohne Wertung machen. Also das ist so die eine Erkenntnis gewesen, dass dieses beinharte Testen eigentlich gar nicht mehr gewünscht ist und man da sich auch keine Meriten mit mehr verdienen kann. Und zum anderen habe ich gemerkt, ich kann damit für Gamers Global Geld verdienen, weil ich mache ja viele Sachen wirklich gegen Geld. Um hier den Laden am Laufen zu halten. Und mein erstes Let's Play, das war zu Yakuza gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich kein Geld verlangt, einfach weil da hatte ich Lust drauf, es hat irgendwie gepasst. Das war Yakuza 4, glaube ich, damals noch auf der PS3. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, oh, lass uns doch mal versuchen, das gegen Geld anzubieten. Und seitdem machen wir Let's Plays gegen Bezahlung und sind auch sehr transparent und machen das auch so, dass es auch dann Sinn macht, wenn es dann irgendwann ausläuft, weil nichts ist blöder als ein mitten irgendwie abbrechendes Teil. Das macht ja keinem Spaß. Und ehrlich gesagt, also mir macht das mittlerweile auch Spaß. Also wie gesagt, vor 5 Jahren war ich da noch absolut dagegen eingestellt. Und heute sehe ich es als eine valide Geldverdienmöglichkeit. Aber ich sehe es nicht als Spielejournalismus, das muss man dazu sagen. Also das ist was anderes.
Müsstest du dann auf dein Karteikärtchen schreiben, Let's Player, Jörg Langer, auf dein Visitenkärtchen? Oder ist das
jetzt? Nee, das fände ich dann doch ein bisschen unter meiner Würde. Ich habe allerdings so Visitenkarten, da steht Videographer drauf.
Ach, also ein anderes Wort dafür gefunden. Aber ist es wirklich so eine große Antipathie gegen Let's Play als Medium? Also nee, jetzt mal ehrlich, also hört ja jetzt niemand zu. Es ist ja jetzt unter uns. Ich würde das wirklich gerne mal hören. Also wer weiß, was da jetzt für Gründe dahinter stecken.
Nee, da hat also tatsächlich ein Erkenntnisgewinn stattgefunden bei mir. Mhm. Was ich nach wie vor nicht mag, ist dieses Geschäftsmodell von Let's Playern, die halt letzten Endes da auch andere Produkte ihren Leuten unterjubeln oder auch Let's Plays machen, weil sie dafür bezahlt werden. Aber wenn sie das aufdecken, mei, dann sollen sie es tun, dann ist es okay. Und dann bleiben sie auch in ihrer Welt integer. Aber nö, also ich weiß ja auch mittlerweile, was für eine harte Arbeit das ist und dass gerade die, also das mache ich nicht immer, das war jetzt wirklich bei diesem Warhammer 2 Let's Play, war halt irgendwie, wollte ich noch so ein bisschen was außenrum machen, so ein interaktives Element mit den Crowdfundern, also angucken kann es jeder, machen wenige 100 Leute im Monat übrigens, also ist nichts, was auf YouTube mehr als einen Apfel pro Monat bringen würde. Aber dadurch, wie wir das machen, bringt das im Monat 1.500 Euro und das ist gutes Geld. Also
da steckt ja wirklich ein wahnsinniger Aufwand dahinter. Gerade bei diesem Warhammer Let's Play, dieses Metagame, was ja, also das muss man ja mal. Kannst du das mal kurz erklären? Weil ich will da jetzt nicht einen Aspekt übersehen, weil das kommt mir schon so ähnlich komplex vor wie das Handbuch von Crusader Kings 3.
Ja, übertreibt man. Also ich habe eh die Eigenschaft, Dinge zu genau zu erklären. Das ist so ein Running Gag unter den Kernusern auf Gamers Global, wenn wir irgendeine Aktion machen oder eine Abo-Preiserhöhung oder ein neues Feature, versuche ich so erschöpfend zu schreiben, dass es die meisten nicht lesen und dann erst recht verwirrt sind. Insoweit versuche ich es jetzt halt wirklich ganz kurz zu fassen. Also ich hatte halt die Idee, dass es doch langweilig ist, wenn ich da nur spiele und wollte halt, dass die Leute, die da mit 5 Euro oder mehr sich beteiligen, dass die halt auch mitbestimmen können, was ich da spiele. Es ist aber so, dass ich nicht die Zeit habe und auch nicht die Lust wirklich, wie das ja die Twitch-Spieler machen, die dafür meine Hochachtung übrigens genießen.
Ja.
Sich da jeden Tag bis vielleicht auf einen Wochenendtag zu einer bestimmten Zeit für 3, 4, 5 Stunden hinzusetzen. Also ganz ehrlich, das wollte ich nicht. Ich arbeite viel mehr, als es irgendjemanden, glaube ich, glaubhaft zu vermitteln wäre, aber ich möchte die Chance haben, Tür zu und fertig und heute gehe ich mal um 6 heim oder sowas. Mhm. Aber da ich das nicht mache, wie kann ich Interaktionen haben mit der Zuseherschaft? Und da habe ich halt die Idee dann gehabt, dass ich einen Elfenmonat erfinde. Der geht genau 28 Tage lang. Warum? Weil das genau 4 Wochen sind. Und das sind immer 5 Folgen. Und vor den 5 Folgen eines Halbmonats gibt es quasi eine Versammlung. Und da stelle ich dann mit einem Umfragetool, das wir auf Gamers Global haben, stelle ich halt verschiedene aus meiner Sicht sinnvolle Möglichkeiten vor, wie man jetzt weiter agieren könnte. Oder es gibt auch ganz konkrete Probleme, ein Angriff im Hinterland, wie soll man dem begegnen, so Geschichten halt. Und da stimmt dann die Zielgruppe drüber ab und das gibt mir dann quasi den groben Handlungsrahmen. Und dann gibt's auch noch einen Kriegsrat. Das sind dann die 12 Top-Spender der letzten 28 Tage. Die können dann mit mir, was heißt können, ich bitte sie darum, weil die auch wirklich hilfreiche Tipps geben. Mit denen konferiere ich dann noch mit so Privatnachrichten so 2, 3 Tage lang, bevor ich dann die nächsten Folgen aufnehme. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und da haben wir dann halt noch eine Seite auf der gamersglobal.de, so eine Unterseite, wo man dann halt sehen kann, wer hat alles gespendet, wer ist im Kriegsrat, was sind die aktuellen Entscheidungen. Und das ist einfach. Ich habe früher Postspiele programmiert.
Ja, ich weiß, habe ich mir auch geschrieben. Ja, ja.
Und da kommt das vielleicht so ein bisschen her, weil die Postspiele, die bestanden im Prinzip nur, das waren Strategiespiele, die man im Prinzip mit so Befehlsbögen, hat man das genannt, per Brief gespielt hat. Und später, so kurz bevor dann das Thema eigentlich eher untergegangen ist, noch per E-Mail natürlich, was wesentlich schlauer ist. Aber du hast halt auf einem Bogen so abgekürzte Befehle gegeben, Armee 1 geht von Provinz X nach Provinz Y und befestigt die, solche Geschichten. Und das hast du dann eingeschickt, zum Beispiel nach Graz in meinem Fall. Ich habe Theben hieß das Spiel, glaube ich, gespielt. Das war irgendwie die Spielvereinigung Graz, nannten die sich. Und da hat dann ein netter Mensch das eingetippt am Computer und dann hat er das von 49 anderen Spielern auch gemacht oder wie viele auch immer halt mitgemacht haben bei diesem Postspiel. Und dann hat der Computer gerattert und hat teilweise dann nächtelang hunderte von Seiten ausgedruckt oder bei größeren Spielen auch tausende. Und das wurde dann eingepackt und an die Spieler zurückgeschickt. Und ich kann dir sagen, ich meine, damals gab es schon Computer. Ich hatte damals einen Amiga-PCs, also VGA-PCs waren schon aktuell. Also es war nicht so, dass das Steinzeit gewesen wäre. Aber es ist bei diesen Spielen etwas gewesen, was du bei Computerspielen kaum hast. Selbst bei langwierigen MMOs nicht so in der Form. Du hast quasi das Spiel ja, gespielt wie so ein mittelalterlicher König oder Fantasy-Herrscher oder wer auch immer, der da auf seine Depeschen gewartet hat von der Front, was passiert ist. Und dieses Warten darauf, ob dein waghalsiger Angriff gescheitert ist oder nicht, das ist an Spannung kaum zu überbieten mit irgendetwas, was du bei einem Computerspiel erleben kannst. Und auch dieses Drumherum, du hast natürlich dann, es gab dann Zugabgabetermine, die waren entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich oder vierwöchentlich, je nach Spiel. Bis zu dem Termin musste halt dein Brief mit den neuen Zügen wieder in Österreich oder wer auch immer, also es gab natürlich auch viele deutsche Anbieter, musste wieder angekommen sein. Und diese Zeit hast du natürlich genutzt, um Diplomatie zu betreiben. Zuerst hast du Zettel beigelegt, die wurden dann weitergeleitet an die Spieler und dann hast du dich natürlich relativ schnell dann per, ja, E-Mail gab es eigentlich noch nicht, aber halt per Telefon ausgetauscht und dann hast du Pläne geschmiedet, wie das mächtige Titan mit dem wie hieß denn Martin Deppes Reich, weil den habe ich über ein Postspiel kennengelernt, meinen späteren Stellvertreter bei Gamers Global, macht jetzt sehr viel auch für die GameStar noch, und hast mit ihm telefoniert und Pläne geschmiedet, wie machen wir diesen Grobian da fertig, der da einfach Schwächere überfällt und so weiter. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen da noch Pate gestanden, dass ich halt versucht habe, neben meinem Vorspielen und mal lustig und in Character und mal auch grantig und so ein Scheißspiel, diese blöden Entwickler haben den Fehler immer noch nicht beseitigt nach 5 Jahren, Kommentierung halt auch noch ein bisschen was stattfinden zu lassen in den Köpfen der interessierten Spender. Das war eigentlich so der Antrieb.
Ich habe mir das hier tatsächlich aufgeschrieben, diese Geschichte mit den Postspielen. Die hast du mal erzählt in einem der Gespräche mit den Kollegen von The Pot. Und da, das habe ich damals mir schon gemerkt, weil ich diese Vorstellung so fantastisch finde. Und jetzt wollte ich kunstvoll diesen Kreis nämlich schließen.
Das tut mir so leid.
Das gebe ich gerne her. Das ist gar nicht schlimm. Aber ich kann das so ein bisschen sogar nachvollziehen. Also das klingt jetzt wie ein Witz, aber ich meine das ernst. Also sowieso vom Zuhören diese Spannung, die bei der Wartezeit entsteht. Ich habe das im Kleinen für mich auch gehabt. Und ich meine das wirklich ernst. Ich habe eine ganze Weile Total War Warhammer 2 nicht auf der SSD gespielt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, die Runde Zeit, bis wirklich die KI diese 100, weiß ich nicht, wie viele Fraktionen das sind, gezogen haben und du dann siehst, ob jetzt sich alles so ergeben hat, wie du es gehofft hast, ob sich die KI so bewegt, wie du es gehofft hast einfach. Das ist so, glaube ich, auf so einem ganz komisch vergleichbaren Level. Deswegen kann ich da nur begeistert mit dem Kopf nicken und mir denken, Mensch, so ein Postspiel hätte ich auch mal gerne gespielt. Ist das denn eigentlich, gibt's das heute noch? Nee, das macht gar keiner mehr, oder? Es ist völlig
nicht. Es wird mich wundern, wenn das nicht immer noch so ein paar Die-Hard-Fans spielen würden, halt heutzutage per E-Mail oder per Serverzugabgabe. Aber da hat halt wirklich, ja, letzten Endes, das, was man da machen will, geht natürlich über Netzwerk sehr viel besser. Damals gab's halt im Prinzip noch kein Internet. Damals gab's DFÜ und das war teuer. Und also ich möchte es um Gottes Willen da nicht zu Tode singen, was es vielleicht noch quicklebendig gibt. Ich meine, das Postspiel-Hobby war nie ein großes. Ich denke, das waren so 10.000 Leute im deutschsprachigen Raum, die das betrieben haben. Aber es würde mich wundern, wenn es das noch als überregionales Hobby gäbe.
Ja. Also wenn da draußen jemand zuhört, die Gelegenheit muss ich einfach nutzen und sowas spielt, bitte melden. Ich würde gerne mal einen Einblick bekommen und Jörg ja vielleicht auch, wie das heute noch aussieht. Ob das wirklich noch Leute machen, wäre ja schon sehr faszinierend, finde ich.
Zu diesen Metagames, kannst du dir vorstellen, das in Zukunft auch bei anderen Spielen zu machen? Weil, wenn ich so drauf gucke, denke ich mir, du hast jetzt so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, aber für mich sieht das nach wie vor nach unheimlich viel Arbeit aus, nach Organisation, nach Gespräch, nach Diskussion, nach Arbeitsstunden einfach, extrem vielen. Kommt das nochmal? Ist das was, worauf sich die Leute nochmal freuen können?
Ja, also ich denke schon bei einem großen Let's Play, wo man auch das Gefühl hat, es geht nicht nur 10 oder 20 Folgen, auf jeden Fall schon. Weil letzten Endes ist es ja auch ein Trick, um die Leute, die das gut finden, immer mal wieder was nachwerfen zu lassen. Mhm. Also das ist das klare buchhalterische Kalkül dahinter. Meine Erfahrung bei Gamers Global ist, dass es immer sehr viele gibt, die einfach gar nichts zahlen. Dann gibt's bei uns viele, die zahlen so ein bisschen was, einfach weil sie es toll finden und uns unterstützen wollen. Und dann gibt's ein paar wenige, die es wirklich dann letzten Endes über die Zeit tragen und so richtig stemmen. Mhm. Und das war bei den Japan-Dokus so beim Crowdfunding, das war bei der GDC-Doku so, das ist auch bei den Let's Play so. Und dann finde ich es aber auch fair, weil das klang jetzt gerade sehr kalkulierend und das ist nur gemacht, um, so ist es natürlich nicht, sondern ist es auch fair, denen was zurückzugeben. Und dann darf halt ein Kriegsrat auch wirklich da ein bisschen mehr Einblicke bekommen und da ein bisschen mitspielen. Das hatten wir lustigerweise einen, der kam in den Kriegsrat eigentlich nur, weil er so eine Live-Folge dann gesehen hat und da ein bisschen die Gefühle und die Begeisterung mit ihm durchgegangen sind. Und dann hat er sich, als dann 3 Tage später der nächste Kriegsrat startete, hat er sich echt beschwert, was diese Spam-PNs eigentlich sollen und muss das denn sein? Und da ist sich auch schon vorher, das ist übrigens ein ganz lieber, ein ganz wichtiger User von uns, aber der ich kann ihn auch nennen, ich glaube, da hat er kein Problem mit, das ist der Klaus. Und der hat ja auch schon Probleme damit, dass ich mich da verkleide, das findet er irgendwie affig und war. Und ich muss sagen, mein Learning ist eher nie wieder Perücke und Lederpanzer. Am Anfang habe ich mir auch noch für die ersten Folgen, hatte ich mir auch noch so Elfenohren aus dem einschlägigen Faschingshandel auf die Ohren geklebt. Aber ich kann das sagen, bis die mal kleben, musst du so viel Hautkleber draufschmieren, dass du danach so 1,5 Tage brauchst, trotz mehrmals Schrubben, bis das wieder vollständig weg ist. Also du pulst da nur noch an deinen Ohren rum, weil du immer noch diese blöde zweite Hautschicht drauf hast. Das habe ich dann irgendwann weg rationalisiert und nur noch bei dieser Live-Folge habe ich sie, glaube ich, angehabt. Und die Perücke macht auch keinen Spaß. Und im Sommer, dieser Lederpanzer. Also gerne mal wieder irgendwas, wo ich nur ein lustiges T-Shirt anziehen muss. Aber das mit den Verkleidungen werden wir uns in Zukunft etwas besser überlegen.
Ja, schön. Dann einfach geschickt das nächste Spiel wählen, wo irgendwie aus der Spielwelt heraus sich ergibt, so sommerlich angekleidet zu sein. Du hast ja was Spannendes gesagt, wo ich auch wieder Parallelen zu meinem Arbeitsleben gerade sehe, und zwar die wenigen wichtigen User, die so viel Geld ausgeben bzw. investieren in euch. Und das ist ja auch was, was du auch immer wieder transparent erzählst, auch schon seit Jahren in den Podcast, immer mal wieder, wenn das Thema ist, hast du das gesagt, da gibt es so diese, ich sage einfach mal Power-User, die wirklich viel Geld investieren und auch wirklich ganz stark involviert sind in Gamers Global und in das, was da passiert. Jetzt gucke ich mal zu mir in mein Arbeitsleben und dann erinnere ich mich dran, einer der wichtigsten und ersten Hinweise, der mir gegeben wurde, als ich mich selbstständig gemacht habe, war, es ist immer besser, was ja auch irgendwie logisch ist, viele Auftraggeber zu haben, die so ein bisschen Geld geben, als wenige Auftraggeber, die ganz viel Geld geben, weil es ist ja natürlich klar, wenn einer von denen wegfällt, dann tut das richtig weh. Das ist natürlich jetzt nichts, was du jetzt zum allerersten Mal hörst und denkst, Mensch, das ist ja eine Erkenntnis, die hat die selbst noch nicht, aber ist das dann nicht eine extreme Unsicherheit, die man dann einfach nicht los wird, weil eigentlich diese Let's Plays ja gut laufen, aber man hat ja immer im Hinterkopf, nehme ich dann an, Mensch, da müssen nur ein paar Leute jetzt sagen, das finde ich plötzlich doch doof und die Unterstützung einstellen und dann hat man ein Problem.
Ja, aber ich finde jetzt unser System eher eigentlich das Positivbeispiel für dieses verschiedene Brötchengeber zu haben, weil in Wahrheit ist es ja so, wir haben nicht nur die User, wir haben ja auch nach wie vor, auch wenn es jetzt echt kaum noch was ausmacht, die Anzeigen, aber immerhin theoretisch. Mhm. Wobei wir mittlerweile auch so Sponsorings machen. Und jetzt haben wir, wir machen für Nintendo monatlich eine eShop-Highlights-Folge, die auf ihrem Switch-News-Kanal bringen. Da, das ist einfach eine Auftragsarbeit, aber letzten Endes ist es natürlich, ja, im weitesten Sinne auch Werbung. Oder ist eher Auftragsarbeit. Und das haben wir, dann machen wir die Deutsche Retro Gamer, Das heißt also, wir stehen schon auf verschiedenen Füßen. Also selbst unsere tolle Community mit all dem Crowdfunding und den Abo-Einnahmen würde uns nicht so ernähren, dass wir hier mit drei Festangestellten in einem Büro sitzen können und spannende Sachen machen. Weil das ist halt schon auch so eine Geschichte. Ich habe schon nach wie vor einen großen Anspruch an das, was wir tun. Da muss die Technik dafür auch da sein. Also diese Japan-Dokus zum Beispiel sind in 4K gedreht. Ich kann jedem, der das nicht irgendwie erwähnenswert findet, nur mal raten, 11 Stunden 4K-Material allein in seinen Rechner einzulesen oder eine halbstündige Folge rauszurendern. Und er wird erstaunt sein. Und selbst wenn er einen guten Rechner hat oder was es an Datenmengen benötigt und an Konzepten, diese Daten zu backuppen, während man in Japan unterwegs ist. Und da fließt viel Aufwand rein. Und das ist halt gleichzeitig, was dem dagegen steht. Aber das ist dann wiederum, und das schließt dann so dieses Hamsterrad, in dem wir uns bei Gamers Global befinden, das gutieren dann allerdings natürlich auch wieder unsere Fans. Die bemerken das. Die merken, dass da sich halt nicht nur einer irgendwie da mit dem Smartphone auf die GDC stellt und wackelig irgendwelche Leute befragt, sondern dass da einer mit Plan eine komplette Woche die ganze Zeit dreht und sich was überlegt hat und das dann auch mit viel Aufwand nachbearbeitet. Jetzt wäre es natürlich schön, das würden noch mehr erkennen, aber die Chance dazu besteht ja immer. Ja. Also soweit würde ich das gar nicht so sagen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt nur Podcasts machen würde, zum Beispiel auf Patreon, wie es ja einige sehr erfolgreiche Podcasts machen, du hast beide, glaube ich, schon genannt.
Ja.
Und es gibt ja noch ein paar andere. Die Spieleveteranen gehören ja vielleicht gerade noch zum Kreis der Erfolgreichen dazu, aber obwohl wir die ganz nachweislich Ältesten sind und wir haben auch als erstes mit Patreon angefangen, aber eher so als Trinkgeldsache halt, sind wir da eher am unteren Ende. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich würde die Spieleveteranen machen, nicht nur einmal in der Woche, was ich schon ziemlich viel finde übrigens, sondern dreimal in der Woche oder viermal in der Woche, nichts anderes mehr. Mhm. Und die Spieleveteranen würden nicht wie jetzt, oh Gott, wo liegen wir denn gerade? Irgendwie so bei 3.500 Dollar im Monat, minus Kosten geteilt durch zwei.
Ja.
Sondern würden das Zehnfache bringen. Oder sagen wir das Fünffache. Fünffache wäre schon richtig gut. Vor allem, weil du dann auch viel andere Sachen nicht am Bein hättest, was ich hier gerade am Bein hätte. Ja, also erstens wird es mich langweilen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich will Videos machen, ich will Texte schreiben, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und zum Zweiten, was mache ich denn, wenn Patreon irgendwie vom FBI geschlossen wird? Wir haben jetzt gerade bei Spieleveteranen ein Problem. Können wir nichts dafür, aber ein Teil der User sieht den Download-Link nicht. Und Patreon hat auch zugegeben, das liegt auf ihrer Seite, das Problem. Sie wissen aber nicht, was es ist und sie kümmern sich drum. Jetzt lass das mal stattfinden, wenn wirklich dein gesamtes Einkommen von diesem Patreon-Kanal kommt. Da hast du wenig entspannte Tage und Wochen, bis das gefixt ist, weil natürlich sich gleich Leute drüber aufregen und ein paar springen dir irgendwann ab deswegen. Und insoweit fühle ich mich eigentlich wohler, zum Teil von der Industrie Geld zu bekommen, zum Teil von regelmäßigen Usern und dann eben auch, das sehe ich schon noch als was Drittes, durch die Crowdfundings, also wirklich zweckbestimmte Geschichten und viertens halt noch die Auftragsarbeiten, also Werbung und Auftragsarbeiten letzten Endes.
Ja. Wenn wir biegen jetzt so gefühlt auf die Zielgeraden des Gesprächs ein. Ich habe zwar hier noch ein, zwei andere Fragezeichen mir aufgeschrieben, aber es passt gerade so gut, eine andere Frage zu stellen. Die opfer ich jetzt einfach mal, die übrig geblieben sind. Wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal. Aber es passt gerade so schön, weil es so eine kleine Ausblicksfrage ist, die mich auch persönlich sehr interessiert. Und zwar, da muss ich jetzt kurz einen halben Zentimeter ausholen. Ich habe vor einigen Folgen hier bei OKCOOL trifft den Writing Bull zu Gast gehabt. Also ganz bekannter. Ja, genau, richtig, Daniel. Ganz bekannter Let's Player beziehungsweise Streamer eigentlich vielmehr, vor allem mit einem Fokus auf sehr gemütliche Spiele, vor allem Strategiespiele. Also er spielt da stundenlang Civilization, auch viele andere Titel. Und das war ein super interessantes Gespräch. Da ging auch viel um so Selbstwahrnehmung als Streamer versus Journalist, weil er hat ja diesen journalistischen Hintergrund. Aber er hat was gesagt, was ganz anderes, worauf ich hinaus möchte. Er hat nämlich gesagt, es war ein sehr interessanter Punkt, er ist ja jetzt auch eher bei den älteren Eisen unterwegs, würde er sich selbst einordnen. Das heißt, er ist schon ein etwas älterer Jahrgang. Und er ist richtig froh, dass er eben schon etwas älter ist und jetzt nicht mehr, nachdem er seine tolle Nische da gefunden hat auf Twitch, noch sich jetzt jahrzehntelang Gedanken machen muss, wie er das irgendwie am Leben hält, wie er das weiter ausbaut, wie er damit taktiert und plant, dass er quasi ein gutes Leben damit leben kann. Dadurch, dass er einfach schon älter ist, hat er quasi die Rente im Blick und da ist er sehr froh drüber. Und das fand ich, das war wirklich eine super spannende Perspektive. Ich habe das so noch nie gesehen. Also klar, ich bin jetzt auch ein bisschen jünger, 31, ganz frisch, aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber trotzdem spannender Gedankengang und den wollte ich mal gern dir zuwerfen und mal fragen, ob du, also auch irgendwie schon mal in so eine Richtung gedacht hast. Hast du dir schon mal gedacht, Mensch, zum Glück fange ich gerade nicht frisch an und muss jetzt schauen, wie ich das alles hinkriege, sondern ich bin da, wo ich gerade bin?
Nee, eigentlich gar nicht. Also so sehe ich mich auch nicht. Also ich sehe es nicht meiner Rente entgegen. Ich bin der, ich bin der Mensch mit lichter werdendem Haar, der in irgendwelchen Maid-Cafés Maids interviewt. Ja, ja. Und das finde ich alles toll und spannend. Und ich glaube, ich werde noch doch einige verschiedene Sachen machen. Also gerade die Dokus machen mir so viel Spaß da. Und jetzt halt natürlich auch mit dieser Scheiß-Pandemie. Mhm. Und also da möchte ich noch viel machen. Ich möchte so ehrlich sein und sagen, also die Spiele als Thema sind natürlich immer wieder neu. Jetzt freut man sich auf eine PS5 und ich freue mich wirklich auf Cyberpunk 2077, obwohl es natürlich kein größeres Hype-Spiel gibt seit Jahren. Aber da kann ich mich noch so richtig drauf freuen. Aber vieles lässt mich auch kalt, das sage ich ehrlich. Also ich mag dann eher so ein bisschen abgedrehte Sachen privat. Also ich habe so ein langes Hassliebe-Testvideo zu Battle Brothers auch veröffentlicht. Ja. Und auch wirklich Hass, weil es könnte schon auch noch mehr Liebe sich verdienen. Aber es ist schon toll. Und Hassliebe eben. Und mir wird es da nicht langweilig, aber ich habe nicht mehr wie zu GameStar-Zeiten, also ja, jetzt weißt du so dieses, ja, wir müssen jedes Spiel testen und es wird um einzelne Prozentpunkte gekämpft. Und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich habe auch längst nicht mehr so einen guten Marktüberblick wie damals. Also ich möchte behaupten, als GameStar-Chefredakteur, da wusste ich, was rauskommt und von wem und kannte den Pressesprecher und oft auch noch irgendwie jemanden beim eigentlichen Programmierteam und hatte das alles so im Blick und konnte damit jonglieren. Das habe ich längst nicht mehr. Also zum einen, weil natürlich das ganze Thema so viel breiter noch geworden ist, aber ehrlicherweise auch, weil mich ganze Marktsegmente überhaupt nicht interessieren. Also E-Sports, wenn es den morgen nicht mehr gäbe, würde ich es nicht merken. Oder diese ganzen Online-Geschichten, die lassen mich ganz überwiegend kalt. Also da bin ich wesentlich detachter, aber das ist doch auch schön, wenn man die Sachen immer noch testen kann, die einem Spaß machen. Und den Rest, dafür habe ich ein paar Mitarbeiter und Autoren, die das sehr gerne machen. Also das, aber ja, gleichzeitig Nische gefunden. Ich meine, gibt mir das die Möglichkeit, zu dreimonatlichen Nostalgie-Flashes mit der Retro-Gamer. Die mache ich unheimlich gern. Das ist ja für mich doppelte Nostalgie. Zum einen ist es für mich immer wieder so eine Zeitmaschine zurück in die Printzeit, weil es ist ja Print. Und man hat halt bei Print ganz anders gearbeitet als online. Und das schätze ich sehr, weißt du, auf Zeile kürzen und schöne Doppelseiten generieren und so. Das hast du ja alles nicht im Internet. Oder Fehler, Gott, was wir an Fehlern haben. Ganz ehrlich, ich hätte mich als Befugter bei Gamers Global, ich hätte mich schon längst rausgeschmissen als Chefredakteur, weil ich derart schlecht redigierte Texte erscheinen lasse. Aber so ist es halt. Wir haben keinen Textchef. Wir haben nicht die Zeit, alles noch doppelt nochmal mit vier Augen gegenzulesen. Dann helfen uns halt die User und nach ein paar Stunden nach Veröffentlichung sind unsere Texte weitgehend fehlerfrei. Kann ich mit leben, weißt du? Aber bei Retro Gamer ist es halt anders und da tun dann Fehler, die trotzdem durchrutschen, auch wirklich immer noch weh, weil du kannst halt nicht mehr korrigieren. Und also das ist eine schöne Sache. Ja, und diese Doku-Geschichte ist natürlich auch etwas, das kann ich jetzt machen, weil ja irgendwie, ja, weil es unsere User oder ein Teil unserer User interessiert. Und da bin ich schon dankbar für, weil es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Und da kommen auch schöne Sachen bei raus. Ich habe ja so ein bisschen Japan-Fable und kann den dadurch ausleben. Also, nö, ich bin froh und dankbar, das machen zu können, was ich mache. Und ich glaube, ich werde auch noch andere Sachen machen in meinem Leben. Also ich bin 48, da ist schon noch ein bisschen hin zur Rente. Und nö, also sehe ich, also insgesamt sehe ich das gar nicht so.
Schön, das ist so ein richtig schöner, positiver Wohlfühlausblick auf die Zukunft. Das, ich würde vorschlagen, lassen wir jetzt einfach so stehen. Das ist so ein schöner Schlusspunkt für das Gespräch.
Genau, in 10 Jahren kannst du mir dann, wenn ich nur noch Livestreams mache, und wirklich, das ist überhaupt kein Dissen Richtung den Twitchern, also die bewundere ich ja für ihre letzten Endes Standkraft. Also das ist echt nicht leicht zu wuppen. Und aber ich sehe es halt anders.
Ja, also ich glaube, das ist auch da draußen so angekommen, sonst hätte ich mich da selbst auch schon längst dir entgegengeworfen, weil ich habe das auch selber gemerkt, also kann man total vernachlässigen, ab und zu livestream ich auch mal für meine 20 Zuschauer oder was, aber allein das ist so eine Arbeit, die einen auf so vielen Ebenen was abverlangt, was man da erzählen muss. Man kann ja nicht einfach nur da in einem Stuhl rumsitzen, als wäre man alleine, sondern man muss ja auch was erzählen, man muss unterhalten in einer gewissen Weise. Wenn man dann eben noch überlegt, ich möchte auch informieren, dann recherchiert man vielleicht sogar vorher noch was tut im Spiel oder man geht auf die Leute ein. Das ist ein richtig harter Job. Und wenn ich mir dann angucke, dass da Leute 4 Stunden Streams am Stück machen, also da werde ich ja, da verliere ich ja schon die Haare nur beim drüber nachdenken. Das ist wirklich, also nochmal an der Stelle, ja, weiß ich nicht, kleiner Applaus für die Leute, die das regelmäßig stemmen. Es ist toll. So, jetzt sind wir sicher gegangen, dass die Leute nicht auch meinen Mail-Eingang dann fluten werden und sagen werden, Mensch, wieso habt ihr denn über uns geredet? Nee, ich glaube, das kam klar rüber.
Okay. Ja, du, ja, dann danke ich dir. Also ja, schön, auch mal bei dir auftreten zu dürfen. Vielleicht dürfen wir dich ja auch mal begrüßen bei unserem zum Beispiel Montagmorgen-Podcast. Da ist der Zeitaufwand auch ganz, ganz gering, so 30 Minuten maximal. Würde mich freuen und ja, oder wir sehen uns mal wieder.
Ja, also sehr gerne. Du weißt, wie du mich erreichen kannst. Schick mir die Einladung rüber und vielleicht knobel ich mir hier irgendwann so ein Okay Cool trifft nochmal Format aus, wo ich dann Leute nach einer gewissen Zeit nochmal einlade, so mit einem Rückbezug auf die alten Themen. Und dann vielleicht hören wir uns auch da einfach wieder. Also die Möglichkeiten sind viel vielfältig.
Würde mich freuen.
Schön. Gut, dann nochmal vielen herzlichen Dank und dann bis bald, wo auch immer, wann auch immer.
Dom, bis dann. Tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit Jörg Langer. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir auch. Jetzt kann ich ja sagen, wo wir am Ende der Folge angekommen sind. Es gab tatsächlich technische Schwierigkeiten der ganz besonderen Art. Wir hatten dieses Gespräch aufgezeichnet und hatten einen Plan, die lokale Aufnahme zu benutzen, die immer die qualitativ beste ist, und haben einfach mal so, weil wir dachten, wir können es bei Skype noch ein Sicherheitsprogramm mitlaufen lassen, das auch nochmal die Tonspur aufzeichnet. Und natürlich ist das passiert, was ausgerechnet bei so einer Folge passieren muss. Es gab technische Probleme, die lokalen Aufnahmen haben es niemals in die Welt hinaus geschafft und deswegen basiert diese Folge auf der Aufzeichnung der Skype-Aufnahme. Und mein Gott, ihr könnt euch vorstellen, wie meine Nerven flöten gegangen sind, als wir festgestellt haben, da gibt's Probleme. Möglicherweise ist da jemand auf den Knopf gekommen, auf den er nicht hätte kommen sollen. Mensch, naja, macht nichts. Die Folge ist trotzdem da. Ich hatte auch, wie gesagt, sie hat euch gut gefallen. Wir hören uns nächste Woche, schlage ich einfach mal vor. Und wenn nicht, wünsche ich euch ein ganz wunderbares Leben und passt auf euch auf. Tschüss!